ничего не пишите.
Не пишите.
Ничего не читайте. Не
читайте.
Ничего не говорите.
Говорите.
Ничего не
печатайте.
In der Zwischenzeit, wir zittern immer noch vor der Vergangenheit. Wir entwickeln uns nicht weiter, weil erwachsen sein uns einzwängt in die Zwänge der Gesellschaft. Nein, so wollen wir nicht sein. Oh nein, das muss nicht sein. Und wir rasen durch die Lebenszeit. Wir verlassen, verpassen die Gelegenheit. Wir haben keine Zeit, wir tun uns selber leid. Wir sind die Tiere und wir rasen durch die Lebenszeit.
Kong. Rip the script of King Kong. I can slam it in feet from here to Hong Kong.
Nöten liest Anna Karenina von Lev Tolstoi heute die 27. von 81 Folgen, die ungekürzt der Neuübersetzung von Rosemarie Tietze aus dem Jahr 2009 folgt. Konstantin Lewin hat eine Nachricht erhalten, die ihn dazu veranlasst, sein Landgut zu verlassen. Darja Alexandrowna, genannt Dolly, die Frau seines Jugendfreundes Stepan Oblonski, ist mit ihren drei Kindern Tanja, Grisha und Lili auf ein Familienanwesen gereist, das sich ganz in der Nähe befindet. Stepan, der sich geniert, selbst hinzufahren, bittet seinen Freund Stiva, sie dort zu besuchen und bei der Landarbeit zu unterstützen. Doch Lewin freut sich darauf, Dolly wiederzusehen, auch weil sie die Schwester von Kitty ist, in die Lewin noch immer verliebt ist. Von seinem Besuch erhofft er sich auch Neuigkeiten über Kittys Gesundheitszustand. Hören Sie nun wieder Ulrich Nöten.
9. Umringt von ihren frisch gebadeten Kindern mit den nassen Köpfen fuhr Darja Alexandrowna, ein Tuch auf dem Kopf, schon aufs Haus zu, als der Kutscher sagte: »Da kommt ein Herr, scheint's der von Pokrowskaja.« Darja Alexandrowna schaute nach vorn und freute sich, als sie die bekannte Gestalt Lewins erblickte, der ihnen in grauem Hut und grauem Mantel entgegenkam. Sie freute sich immer über ihn. Jetzt aber freute sie sich besonders, dass er sie in all ihrer Herrlichkeit sehen würde. Niemand konnte besser als Lewin ihre Imposanz begreifen und worin sie bestand. Als er sie erblickte, sah er vor sich ein Bild aus einem Familienleben, wie er es sich einst vorgestellt hatte. »Sie sind eine Glucke, Darja Alexandrowna.« »Ach, wie ich mich freue«, sagte sie und reichte ihm die Hand. »Freuen sich, aber haben sich nicht gemeldet. Mein Bruder ist zu Besuch, und ich muss von Stiva erfahren, dass Sie hier sind.« »Von Stiva?« fragte Darja Alexandrowna verwundert. »Ja, er schreibt, Sie seien übersiedelt, und meint, Sie erlauben mir, Ihnen vielleicht behilflich zu sein«, sagte Lewin. Und als er das gesagt hatte, wurde er plötzlich verlegen, sprach nicht weiter und schritt schweigend neben dem Kremser her, riss dabei Lindentriebe ab und kaute darauf. Verlegen gemacht hatte ihn die Mutmaßung, Darja Alexandrowna wäre die Hilfe eines fremden Menschen bei dem, was ihr Mann hätte machen müssen, womöglich unangenehm. Tatsächlich missfiel Darja Alexandrowna diese Manier Stepan Arkadjitschs, Familienangelegenheiten Fremden aufzuhalsen. Und sie hatte sogleich verstanden, dass Levin das verstand. Wegen dieses sensiblen Verständnisses, wegen dieses Taktgefühls hatte Darja Alexandrowna Levin so gern. »Ich verstehe selbstverständlich«, sagte Levin, »dass das nur zu bedeuten hat, Sie wollten mich sehen und freue mich sehr. Selbstverständlich kann ich mir vorstellen, dass es für Sie als Hausfrau aus der Stadt hier barbarisch zugeht. Und falls nötig, stehe ich Ihnen zu Diensten.« »Oh nein«, sagte Dolly, »in der ersten Zeit war es unbehaglich, aber jetzt ist alles wunderbar in Ordnung. Dank meiner alten Kinderfrau.« Sie deutete auf Matrjona Filimonowna, die verstand, dass von ihr die Rede war und Levin fröhlich und freundlich anlächelte. Sie kannte ihn und wusste, dass er ein guter Bräutigam für das Fräulein wäre. Und sie wünschte, dass es dazu käme. »Bitte schön, steigen Sie ein. Wir rücken hier zusammen«, sagte sie zu ihm. »Nein, ich gehe zu Fuß. Kinder, wer läuft mit mir um die Wette mit den Pferden?« Die Kinder kannten Levin nur wenig, erinnerten sich nicht, wann sie ihn gesehen hatten, legten aber vor ihm nicht jenes sonderbare Gefühl der Befangenheit und Abneigung an den Tag, das Kinder so oft vor Menschen befällt, die sich verstellen, wofür sie so oft und schmerzlich büßen müssen. Verstellung, worin auch immer, kann den klügsten, scharfsichtigsten Menschen täuschen. Aber selbst das beschränkteste Kind wird, mag sie noch so geschickt verborgen sein, sie erkennen und sich abwenden. Was für Mängel Levin auch haben mochte, Verstellung war nicht darunter, nicht die mindeste Spur. Deshalb brachten ihm die Kinder dieselbe Freundlichkeit entgegen, die sie auf dem Gesicht der Mutter lasen. Auf seine Aufforderung sprangen die beiden Ältesten sofort vom Wagen und liefen genauso selbstverständlich mit ihm, wie sie mit der Kinderfrau, Miss Hall oder ihrer Mutter gelaufen wären. Lilli wollte auch zu ihm, und die Mutter reichte sie hinüber, Levin setzte sie sich auf die Schultern und trabte los. Keine Bange, Darja Alexandrowna«, er lächelte fröhlich der Mutter zu, völlig ausgeschlossen, dass ich sie verletze oder fallen lasse. Ein Blick auf seine geschickten, starken, vorsichtig behutsamen und überaus beherrschten Bewegungen beruhigte die Mutter, und sie lächelte fröhlich und zustimmend bei diesem Blick auf ihn. Hier auf dem Land, mit den Kindern und der ihm sympathischen Darja Alexandrowna, kam Levin in jene kindlich heitere Gemütsverfassung, die ihn oft befiel und die Darja Alexandrowna besonders an ihm mochte. Während er mit den Kindern lief, brachte er ihnen Turnübungen bei, erheiterte Miss Hall mit seinem schlechten Englisch und erzählte Darja Alexandrowna, womit er sich abgab auf dem Land. Als Darja Alexandrowna nach dem Diner allein mit ihm auf dem Balkon saß, fing sie von Kitty an. »Wissen Sie schon, Kitty kommt her und verbringt mit mir den Sommer.« »Wirklich?« Er wurde feuerrot. Und um das Thema zu wechseln, sagte er sofort, »soll ich Ihnen nun zwei Kühe schicken? Wenn Sie wirklich abrechnen wollen, bezahlen Sie mir nach Belieben 5 Rubel im Monat, falls Ihnen das nicht zu peinlich ist.« »Nein, haben Sie Dank. Bei uns ist alles in Ordnung.« »Gut, dann schaue ich mir Ihre Kühe an, und wenn Sie erlauben, gebe ich Anordnungen, wie sie zu füttern sind. Das hängt alles vom Futter ab.« Und nur um abzulenken, führte Levin vor Darja Alexandrowna seine Theorie der Milchwirtschaft aus, die darin bestand, eine Kuh sei lediglich eine Maschine zur Verarbeitung von Futter in Milch und so weiter. Er redete und hätte doch leidenschaftlich gern Genaueres über Kitty erfahren. Zugleich fürchtete er sich davor. Ihn schreckte, dass er die mit so viel Mühe erlangte Ruhe verlieren könnte. »Ja, aber da muss ständig jemand hinterher sein. Und wer sollte das tun?« wandte Darja Alexandrowna widerstrebend ein. Sie hatte über Matrjona Filimonowna ihren Haushalt jetzt so weit in Schuss gebracht, dass sie nichts daran ändern mochte. Auch glaubte sie nicht an Levins landwirtschaftliche Kenntnisse. Überlegungen, dass eine Kuh eine Maschine zur Milchherstellung sei, kamen ihr verdächtig vor. Sie meinte, solcher Art Überlegungen könnten die Wirtschaft nur behindern. Sie meinte, alles sei viel einfacher. Die Buntscheckige und die Weißflankige müssten nur, wie Matrjona Filimonowna erklärte, mehr Futter und mehr zu trinken bekommen. Und der Koch dürfe das Spülwasser aus der Küche nicht für die Kuh der Wäscherin mitnehmen. Das war klar. Überlegungen zu Trocken- und Grünfutter waren dagegen zweifelhaft und unklar. Vor allem jedoch wollte sie über Kitty sprechen. 10. »Kitty schreibt mir, sie wünsche nichts so sehnlich wie Abgeschiedenheit und Ruhe«, sagte Dolly, nachdem Schweigen eingekehrt war. »Und was macht Ihre Gesundheit? Besser?« fragte Levin erregt. »Gott sei Dank ist sie wieder völlig wohlauf. Ich habe nie daran geglaubt, dass sie es auf der Brust hat. Oh, da bin ich sehr froh, sagte Levin, und für Dolly schien in seinem Gesicht etwas Rührendes und Hilfloses zu liegen, wie er das sagte und sie dann schweigend ansah. »Hören Sie, Konstantin Dmitritsch«, sagte Darja Alexandrowna mit ihrem gutmütigen und ein klein wenig amüsierten Lächeln, »wieso sind Sie auf Kitty böse?«
»Ich?«
»Ich bin nicht böse auf Sie«, meinte Levin. »Doch, das sind Sie. Weshalb haben Sie weder uns noch die Scherbatskis besucht, als Sie in Moskau waren?« »Darja Alexandrowna«, sagte er und errötete bis an die Haarwurzeln, »ich kann mich nur wundern, dass Sie bei Ihrer Güte das nicht spüren, dass ich Ihnen nicht einmal leid tue, wo Sie doch wissen.«
»Was weiß ich?«
»Sie wissen, dass ich einen Heiratsantrag gemacht habe und abgewiesen wurde«, sagte Levin, und alle Zärtlichkeit, die er kurz zuvor noch für Kitty gehegt hatte, wich in seinem Herzen der Erbitterung über die Kränkung. »Weshalb meinen Sie, dass ich das wüsste?«
»Weil alle es wissen.«
»Da täuschen Sie sich aber sehr.«
»Ich wusste es nicht, obgleich ich es ahnte.«
»Ah, so wissen Sie es jetzt.«
»Ich wusste nur, dass etwas geschehen war, aber was konnte ich von Kitty nie erfahren? Ich sah nur, dass etwas geschehen war, das sie entsetzlich quälte, und sie bat mich, nie davon zu sprechen. Und wenn sie es mir nicht gesagt hat, hat sie es niemand gesagt. Aber was ist denn geschehen zwischen Ihnen? Sagen Sie es mir.«
»Ich habe Ihnen gesagt, was geschehen ist.«
»Und wann?«
»Als ich das letzte Mal bei Ihnen war.«
»Wissen Sie, ich sage Ihnen eins«, begann Darja Alexandrowna, »Kitty tut mir ganz, ganz furchtbar leid. Sie leiden nur aus Stolz.«
»Mag sein«, sagte Levin, »aber sie fiel ihm ins Wort. Aber Sie, die Ärmste, tut mir ganz, ganz furchtbar leid. Jetzt begreife ich alles.«
»Also, Darja Alexandrowna, Sie entschuldigen mich«, sagte er und stand auf.
»Leben Sie wohl.«
»Darja Alexandrowna, auf Wiedersehen.«
»Nein, warten Sie.«
Sie fasste ihn beim Ärmel.
»Warten Sie, setzen Sie sich.«
»Bitte sprechen wir nicht mehr davon, bitte.«
Er setzte sich, und noch als er es sagte, fühlte er, dass in seinem Herzen die Hoffnung, die er beerdigt glaubte, aufstand und sich regte.
»Wenn ich Sie nicht gern hätte«, sagte Darja Alexandrowna, und Tränen traten ihr in die Augen, »wenn ich Sie nicht kennen würde, wie ich Sie kenne.«
Das Gefühl, dass er gestorben glaubte, lebte mehr und mehr auf, erhob sich und bemächtigte sich seines Herzens.
»Ja, jetzt habe ich alles begriffen«, fuhr Darja Alexandrowna fort. »Sie können das nicht begreifen. Euch Männern, die ihr frei seid und die Wahl habt, ist immer klar, wen ihr liebt. Aber ein Mädchen im Wartezustand, mit dieser weiblichen, jungmädchenhaften Scham, ein Mädchen, das euch Männer aus Entfernung sieht, alles für bare Münze nimmt, ein Mädchen kann, so etwas kommt vor, das Gefühl haben, sie wisse nicht, wen sie liebt und wisse nicht, was sie sagen soll.«
»Ja, wenn das Herz nicht spricht.«
»Doch, das Herz spricht, aber bedenken Sie doch, ihr Männer habt Absichten auf ein Mädchen, ihr kommt zu Besuch ins Haus, ihr freundet euch an, prüft genau, wartet ab, ob ihr auch findet, was ihr liebt, und dann, wenn ihr überzeugt seid, dass ihr liebt, macht ihr einen Heiratsantrag.«
»Nun, ganz so ist es nicht.
Gleichwohl, ihr macht einen Heiratsantrag, wenn eure Liebe reif ist und wenn bei zwei Wahlmöglichkeiten die eine schwerer wiegt. Das Mädchen aber wird nicht gefragt. Alles will, dass sie selbst auswählt, aber sie kann gar nicht auswählen, sondern nur antworten, ja oder nein.«
»Ja, die Wahl zwischen mir und Wronski«, dachte Levin, und der in seiner Seele wieder aufgelebte Leichnam starb erneut und drückte ihm nur qualvoll aufs Herz. »Darja Alexandrowna«, sagte er, »so wählt man ein Kleid aus, oder was weiß ich, beim Einkaufen. Nicht die Liebe. Die Wahl ist getroffen, umso besser. Und eine Wiederholung kann es nicht geben.«
»Ach, Stolz!« »Nichts als Stolz«, sagte Darja Alexandrowna, als verachtete sie ihn wegen der Nichtswürdigkeit dieses Gefühls im Vergleich zu dem anderen Gefühl, das nur die Frauen kennen. Als sie Kitty den Heiratsantrag machten, war sie genau in dieser Lage, dass sie nicht antworten konnte. Sie schwankte. Schwankte, ob sie oder Wronski. Ihn sah sie jeden Tag. Sie hatte sie lange nicht gesehen. Gesetzt den Fall, sie wäre älter gewesen. Für mich an ihrer Stelle hätte es zum Beispiel kein Schwanken gegeben. Er war mir stets zuwider. Und so hat es ja auch geendet.«
Levin fiel Kittys Antwort ein. Sie hatte gesagt, »Nein, das kann nicht sein.«
»Darja Alexandrowna«, sagte er kühl, »ich schätze Ihr Vertrauen zu mir.
Ich glaube jedoch, dass Sie sich irren. Ob ich nun recht habe oder nicht, dieser Stolz, den Sie so verachten, bewirkt jedenfalls, dass für mich nun jeder Gedanke an Katerina Alexandrowna unmöglich ist. Verstehen Sie? Vollkommen unmöglich. Ich möchte nur eines noch sagen. Und Sie verstehen bitte, dass ich von meiner Schwester spreche, die ich liebe wie meine eigenen Kinder. Ich sage nicht, sie habe sie geliebt. Ich will nur sagen, dass ihr Nein in jenem Augenblick nichts beweist.
Ich weiß nicht. Levin sprang auf. Wenn Sie wüssten, wie Sie mir wehtun. Es ist, wie wenn Ihnen ein Kind gestorben wäre und Ihnen gesagt würde, es hätte so und so werden können, hätte leben können, und Sie hätten an ihm Ihre Freude gehabt. Aber es ist tot, tot, tot.
Wie komisch Sie sind, sagte Darja Alexandrowna mit traurigem Spott, trotz Levins Erregung. Ja, jetzt begreife ich alles, fuhr sie nachdenklich fort. Sie werden uns also nicht besuchen, wenn Kitty hier ist?
Nein, das nicht.
Selbstverständlich werde ich Katerina Alexandrowna nicht ausweichen, werde aber, wo ich kann, sie mit meiner unangenehmen Gegenwart zu verschonen suchen.
Sehr, sehr komisch sind Sie, wiederholte Darja Alexandrowna mit liebevollem Blick auf sein Gesicht.
Na schön. Als hätten wir darüber nicht gesprochen. Was willst du, Tanja? Wandte sich Darja Alexandrowna auf Französisch an das Mädchen, das gerade hereinkam.
Wo ist mein Schäufelchen, Mama?
Ich spreche Französisch, dann tu du es auch. Das Mädchen wollte es sagen, hatte aber vergessen, was Schäufelchen heißt. Die Mutter sagte es ihr vor und erklärte ihr dann wiederum auf Französisch, wo sie das Schäufelchen fände. Und das machte auf Levin einen unangenehmen Eindruck. Alles an Darja Alexandrownas Haus und an ihren Kindern war ihm nun längst nicht mehr so sympathisch wie davor. Und wozu spricht sie Französisch mit den Kindern, dachte er. Wie unnatürlich und verlogen ist es doch. Und die Kinder spüren es. Auf Französisch zu erziehen heißt Aufrichtigkeit abzuerziehen, dachte er bei sich, ohne zu ahnen, dass Darja Alexandrowna das schon 20-mal hin und her gewendet hatte in ihrem Sinn und es trotzdem, auch wenn die Aufrichtigkeit litt, für notwendig erachtete, ihre Kinder auf diese Art zu unterweisen. »Aber wohin wollen Sie denn? Bleiben Sie noch?« Levin blieb bis zum Tee. Seine Heiterkeit war jedoch dahin. Er fühlte sich befangen. Nach dem Tee ging er in die Diele, um die Pferde vorfahren zu lassen, und als er zurückkehrte, traf er Darja Alexandrowna erregt an, mit verdrossener Miene und Tränen in den Augen. Während Levin draußen gewesen war, hatte sich etwas für Darja Alexandrowna Fürchterliches ereignet, das auf einen Schlag ihr heutiges Glück und den Stolz auf die Kinder zunichte machte. Grischa und Tanja hatten sich um ein Bällchen geprügelt. Darja Alexandrowna hatte aus dem Kinderzimmer Geschrei gehört, war hingelaufen und fand einen fürchterlichen Anblick vor. Tanja hielt Grischa an den Haaren gepackt, er dagegen schlug sie, das Gesicht wutverzerrt, mit Fäusten, wo er nur hintraf. In Darja Alexandrownas Herzen gab es einen Riss, als sie das erblickte, wie wenn Finsternis sich auf ihr Leben senkte. Sie erkannte, dass ihre Kinder, auf die sie so stolz gewesen war, nicht nur die allergewöhnlichsten Kinder waren, sondern unartige, schlecht erzogene Kinder mit groben animalischen Neigungen, böse Kinder. Sie konnte von nichts anderem mehr reden und denken und musste Levin unbedingt von ihrem Unglück berichten. Levin sah, dass sie unglücklich war und suchte sie zu trösten, sagte, das beweise noch nichts Schlechtes, alle Kinder prügelten sich. Aber während Levin das sagte, dachte er in seinem Innersten, nein, ich werde nicht affektiert Französisch sprechen mit meinen Kindern. Doch werde ich auch nicht solche Kinder haben. Man darf Kinder bloß nicht verderben, nicht verhunzen. Dann sind sie prächtig. Ja, solche Kinder werde ich nicht haben. Er verabschiedete sich und brach auf, und sie hielt ihn nicht zurück. 11. Mitte Juli meldete sich bei Levin der Älteste aus dem Dorf der Schwester, das 20 Werst von Pokrowskaja entfernt lag, und berichtete vom Stand der Dinge und von der Heuernte. Die Haupteinkünfte wurden auf dem Gut der Schwester durch die Schwemmwiesen erzielt. In früheren Jahren hatten die Bauern die Heuernte für 20 Rubel je Desjatine unter sich aufgeteilt. Als Levin die Verwaltung des Guts übernahm, schaute er sich die Heuwiesen an, fand, sie seien mehr wert, und legte 25 Rubel je Desjatine als Preis fest. Die Bauern wollten diesen Preis nicht zahlen, und wie Levin argwöhnte, vertrieben sie andere Käufer.
Darauf fuhr Lewin selbst auf das Gut und ordnete an, die Wiesen teils mit Taglöhnern, teils für einen Anteil am Heu mähen zu lassen. Die eigenen Bauern suchten dieses neue Verfahren nach Kräften zu verhindern, doch es kam in Gang. Und gleich im ersten Jahr warfen die Wiesen fast das Doppelte ab. Im vorletzten und im letzten Jahr setzte sich dieser Widerstand der Bauern fort und die Heuernte wurde auf die gleiche Weise durchgeführt. In diesem Jahr hatten die Bauern alle Maden für ein Drittel des Heus übernommen und jetzt kam der Dorfälteste, um zu verkünden, das Heu sei gemäht und aus Furcht vor Regen habe er den Kontoristen dazugeholt und in seiner Anwesenheit bereits Heu aufgeteilt und 11 Schober für die Herrschaft gesetzt. Aufgrund der unklaren Antworten auf die Frage, wie viel Heu die Hauptwiese abgeworfen habe, aufgrund der Hast des Dorfältesten, der das Heu ungefragt aufgeteilt hatte, und aufgrund des ganzen Tonfalls des Bauern begriff Lewin, dass es bei dieser Heuteilung nicht mit rechten Dingen zugegangen war, und beschloss, selbst hinzureiten und die Sache zu überprüfen. Zur Mittagszeit kam er im Dorf an, ließ sein Pferd auf dem Hof eines befreundeten Alten, Ehemann von seines Bruders Amme, und begab sich zu dem Alten in den Bienengarten, da er von ihm Genaueres über die Heuernte erfahren wollte. Der redselige, ehrwürdige alte Parmianitsch empfing Lewin hocherfreut, zeigte ihm seine gesamte Imkerei, erzählte ihm alles über seine Bienen und über das Schwärmen in diesem Jahr, aber auf Lewins Fragen nach der Heuernte antwortete er unbestimmt und widerwillig. Das bestätigte Lewin noch mehr in seinen Vermutungen. Er ging auf die Heuwiesen und sah sich die Schober an. Das konnten keine 50 Fuder sein, je Schober. Und um die Bauern bloßzustellen, ließ Lewin die Heufuhrwerke herholen, einen Schober aufladen und in die Scheune überführen. Der Schober ergab nur 32 Fuder. Trotz der Versicherungen des Dorfältesten, das Heu sei diesmal so luftig gewesen und wie es sich abgesetzt habe in den Schobern, und trotz seiner Beschwörungen, es sei bei Gott alles mit rechten Dingen zugegangen, beharrte Lewin darauf, das Heu sei ohne seine Anweisung geteilt worden und deshalb könne er die Menge nicht als 50 Fuder je Schober akzeptieren. Nach langen Streitereien wurde entschieden, die Bauern würden diese 11 Schober gerechnet zu je 50 Fuder ihrem Anteil zuschlagen und der Anteil der Herrschaft würde neu zugeteilt. Diese Verhandlungen und die Aufteilung der Heuhaufen dauerten bis zum Vesper. Als das letzte Heu geteilt war, trug Lewin die weitere Kontrolle dem Kontoristen auf, hockte sich auf einen Heuhaufen, der mit einer Saalweidenstange gekennzeichnet war, und beobachtete mit Vergnügen, wie die Menschen sich auf der Wiese tummelten. Vor ihm in der Flussbiegung jenseits eines Sumpflochs bewegte sich eine bunte Reihe von Bauernweibern, fröhlich schnatternd mit tönenden Stimmen, und aus dem aufgeschüttelten Heu wurden auf dem hellgrünen Grummet im Nu graue, sich schlängelnde Heuwälle. Hinter den Frauen schritten die Männer mit Heugabeln, und aus den Heuwällen wuchsen breite, hohe, luftige Heuhaufen. Linke Hand rumpelten Karren über die bereits abgeräumte Wiese, und als riesige Heubündel hochgereicht, verschwanden die Heuhaufen einer nach dem anderen, und stattdessen türmten sich die auf die Pferdehintern herabhängenden schweren Fuder duftenden Heus.
»Bei gutem Wetter eingefahren, das gibt ein Heu«, sagte der Alte, der sich neben Lewin gehockt hatte. »Tee ist das, kein Heu. Wie wenn Enten Küken Körner gestreut kriegen, so räumen sie auf«, fügte er hinzu und deutete auf die aufgetürmten Heuhaufen. »Seit dem Mittagbrot haben sie gute Hälfte weggebracht.«
Dem Burschen, der vorne auf dem Wagenkasten stehend und mit den Hanfleinenenden wippend vorüberfuhr, rief er zu:
»Na, die letzte?«
»Ja, die letzte, Väterchen«, rief der Bursche, hielt das Pferd kurz an, schaute sich lächelnd zu der fröhlichen, ebenfalls lächelnden, rotbäckigen Bauersfrau um, die im Wagenkasten saß, und fuhr weiter. »Wer ist das? Dein Sohn?«
»Mein Jüngster«,
sagte der Alte mit liebevollem Lächeln. »Was für ein Prachtkerl!«
»Ja, ist in Ordnung.«
»Schon verheiratet?«
»Seit den Philipsfasten das dritte Jahr.«
»Ach. Und, hat er Kinder?«
»Kinder von wegen. Ein ganzes Jahr hat er nichts begriffen, hat sich geschämt«, antwortete der Alte. »Was für ein Heu. Richtiger Tee«, wiederholte er, um das Thema zu wechseln.
Lewin schaute sich Iwan Parmianow und seine Frau genauer an. Unweit von ihm luden sie einen Heuhaufen auf. Iwan Parmianow stand auf der Fuhre, nahm die riesigen Heubündel entgegen, die ihm erst mit den Armen, dann mit der Gabel seine junge, schöne Frau geschickt hinaufreichte, verteilte sie gleichmäßig und trat sie fest. Die junge Frau arbeitete leicht, fröhlich und geschickt. Das langstielige, in sich verhakte Heu ließ sich nicht einfach auf die Gabel nehmen. Sie richtete es zunächst aus, schob die Gabel hinein, dann drückte sie in einer geschmeidigen und raschen Bewegung mit ihrem ganzen Körpergewicht dagegen und bog sofort den mit einer roten Leibbinde umspannten Rücken wieder durch, reckte sich gerade, dass die vollen Brüste unterm weißen Brustlatz vorragten, griff geschickt mit den Händen an der Gabel um und schleuderte das Heubündel hoch auf die Fuhre. Iwan suchte ihr offenbar jeden Augenblick unnötige Arbeit zu ersparen. Er nahm, die Arme weit geöffnet, jedes gereichte Bündel eilfertig entgegen und breitete es auf der Fuhre aus. Als die Frau das letzte Heu mit dem Rechen hochgereicht hatte, schüttelte sie den Heustaub ab, der ihr den Hals hinuntergerieselt war, rückte das über der weißen, nicht sonnverbrannten Stirn verrutschte Tuch zurecht und stieg unter den Wagen, um das Fuder festzubinden. Iwan wies sie an, wie sie es am Wagenbaum festmachen sollte. Und auf etwas, das sie sagte, brach er in lautes Gelächter aus. Auf beiden Gesichtern lag der Ausdruck einer starken, jungen, unlängst erwachten Liebe. 12. Das Fuder war festgebunden. Iwan sprang herab und führte das brave, wohlgenährte Pferd am Zügel. Seine Frau hatte den Rechen auf die Fuhre geworfen und ging munteren Schrittes, mit den Armen schlenkernd, zu den Bauernweibern, die sich zu einem Reigen versammelt hatten. Iwan war auf den Weg hinausgefahren und schloss sich mit anderen Fuhren zu einem Wagenzug zusammen. Die Weiber, Rechen auf den Schultern, schritten hinter dem Zug her. Es prangten ihre bunten Farben, schnatterten die tönenden, fröhlichen Stimmen. Eine raue, unbändige Weiberstimme fing ein Lied an und sang es bis zum Kehrreim, und einträchtig, schlagartig fiel ein halbes Hundert verschiedenster Stimmen ein und sang es von Anfang an, raue und feine, gesunde Stimmen. Die Weiber mit dem Lied näherten sich Lewin, und ihm war, als bewegte sich eine Wolke donnernder Fröhlichkeit auf ihn zu. Die Wolke erreichte ihn, umfing ihn, und der Heuhaufen, auf dem er lag, und die anderen Heuhaufen und die Fuhren und die ganze Wiese mit dem Feld in der Ferne, alles schwankte und wogte im Takt dieses unbändigen, übermütigen Lieds mit Juchzern, Pfiffen und Glucksern. Lewin wurde neidisch auf diese gesunde Fröhlichkeit. Er hätte gern teilgenommen an diesem Ausbruch der Lebensfreude. Aber er konnte nichts tun. Er musste da liegen und schauen und lauschen. Als das Weibervolk mit dem Lied ihm aus Augen und Ohren entschwunden war, befiel Lewin schwere Melancholie ob seiner Einsamkeit, ob seines körperlichen Müßiggangs und ob seiner Feindseligkeit gegenüber dieser Welt. Einige von den Bauern, die am meisten mit ihm um das Heu gestritten hatten, die er gekränkt hatte oder die ihn betrügen wollten, diese Bauern hatten ihn nun fröhlich gegrüßt und waren ihm offenbar nicht gram, konnten es gar nicht sein. Und nicht, dass sie bereut hätten, sie erinnerten sich nicht einmal daran, dass sie ihn betrügen wollten. All das war untergegangen in dem Meer fröhlicher gemeinsamer Arbeit. Gott gab den Tag, Gott gab die Kraft. Tag wie Kraft waren der Arbeit geweiht, in ihr lag der Lohn. Arbeit für wen? Was wären die Früchte der Arbeit? Das waren abwegige Gedanken, unwesentliche. Lewin hatte dieses Leben schon oft mit Wohlgefallen betrachtet, hatte schon oft Neid auf die Menschen empfunden, die dieses Leben führten, aber heute zum ersten Mal, besonders unter dem Eindruck von Iwan Parmianows Verhältnis zu seiner jungen Frau, zum ersten Mal kam Lewin klar der Gedanke, es hänge von ihm ab, das so bedrückende, müßige, künstliche und private Leben, das er führte, gegen dieses arbeitsame, reine und gemeinschaftliche, herrliche Leben einzutauschen. Der Alte, der bei ihm gesessen war, war längst nach Hause gegangen. Das Bauernvolk hatte sich zerstreut. Wer in der Nähe wohnte, war heimgefahren, wer weiter weg hatte sich zu Abend Brot und Nachtlager auf der Wiese versammelt. Unbemerkt vom Volk lag Lewin weiterhin auf dem Heuhaufen, schaute, lauschte und dachte. Das Volk, das auf der Wiese geblieben war, schlief fast die ganze kurze Sommernacht nicht. Erst war allgemeines fröhliches Geplauder und Gelächter während des Abendbrots zu hören, dann wieder Lieder und Lachen. Der ganze lange Arbeitstag hatte keine andere Spur bei ihnen hinterlassen als Fröhlichkeit. Vor dem Morgengrauen wurde es still. Nur das nächtliche Konzert der nicht verstummenden Frösche im Sumpf war noch zu hören. Und die Pferde, die auf der Wiese im aufsteigenden Morgennebel schnaubten. Levin kam zu sich, stand auf vom Heuhaufen, blickte zu den Sternen und erkannte, dass die Nacht vorüber war. »Also, was werde ich tun? Wie werde ich es tun?« Er suchte für sich selbst auszudrücken, was er in dieser kurzen Nacht alles durchdacht und durchlebt hatte.
Baby, bring your good thing home. Baby, bring your good thing
came. You're not the only charity light that was left in the night and gave up without a fight. You're not the only cuddly toy that was ever enjoyed by any boy. You're not the kind of girl to tell your mother the kind of company you keep. I never told you that to love no other. You must have dreamed it in your sleep. You're not the only cuddly toy that was ever enjoyed by any boy. You're not the only choo-choo train that was left out in the rain the day after Santa came. You're not the only charity light that was left in the night and gave up without a fight. You're not the only cuddly toy was ever enjoyed by any boy. You're not the kind of girl to tell your mother the kind of company you keep. I never told you that to love no other. You must have dreamed it in your sleep. You're not the only cuddly toy that was ever enjoyed by any boy. You're not the only cuddly toy I was ever enjoyed by any boy. La la la la la la la la da da. La.
Sensiz asla olmayacağım. Her zaman içimde kalacaksın sen. Bak şuramda, tam yüreğimde. Oysa senin kalbin başka ellerde. Bu kalbim sahipsiz kaldı öyle. İstesem de olamam ki başka biriyle. Öylesine bir sevgidir ki bu. Alışamadım inan, çok zor, ne olacak şimdi? Yalnızım tek başıma, alışamam yokluğuna. Artık yoksun yanımda, gel de ağlama. Yalnızım tek başıma, alışamam yokluğuna. Artık yoksun yanımda, gel de ağlama. İstesem de olamam ki başka biriyle. Öylesine bir sevgidir ki bu. Alışamadım inan, çok zor, ne olacak şimdi? Yalnızım tek başıma, alışamam yokluğuna. Artık yoksun yanımda, gel de ağlama. Yalnızım tek başıma, alışamam yokluğuna. Artık yoksun yanımda, gel de ağlama. Yalnızım tek başıma, kalbim olmuş paramparça. Beni böyle sen bitirdin, git yoluna.
Artık sensiz bu hayat inan biter. Yalnızım yokluğum ölümden beter. Love you many times and now you are gone.
from me. Honey, child, let me tell you now, child. That morning sun is here to greet us with her loving light so warm. That morning sun is here to meet us, waiting on the waking up of everyone. She ain't gonna quit till you're smiling now. Let me tell you.